Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Hallo ihr Lieben, ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Wir hatten einen kurzen, aber sehr schönen und sehr erlebnisreichen Kurzurlaub, also eine Woche, und haben ganz viel gesehen und Freunde und Verwandte besucht. Und ich bin zurück und setze mich gleich an diese Podcast-Folge. Und ich habe das große Glück, dass ich schon vor ein paar Wochen ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt habe, das ihr heute hören werdet. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen mehr was, jetzt nur schon mal, um euch ein bisschen neugierig zu machen. Es geht in dem Gespräch wirklich um alles. Es geht um Co-Parenting, es geht um eine Kinderwunschbehandlung und es geht um Dauerpflege. Doch bevor wir da hinkommen, wieder wie gewohnt, ein kleiner Fakt über mich. Heute mal ein bisschen kürzer als beim letzten Mal. Und zwar dachte ich, erzähle ich euch von einer Eigenschaft von mir. Und zwar wird mir nachgesagt, dass ich sehr, sehr gerne plane, dass ich immer alles organisiere und alles in trockenen Tüchern haben will. Und wenn man irgendwo mit Freunden hinfährt, dann bin ich immer diejenige, die sich überlegt, Unterkunft, wie kommen wir dahin, was brauchen wir alles. Und das hat mir tatsächlich in meinem Freundeskreis den furchtbaren Spitznamen Orgate eingebracht, den ich ganz, ganz schlimm finde. Wie das mit den Plänen so ist, das wisst ihr wahrscheinlich ganz gut. Wir hatten einen super Lebensplan. Ich fand, wir hatten unser Leben immer sehr gut geplant und mir war das natürlich auch sehr wichtig, das mit Arbeit und Kind und Familie und Einkommen und Wohnung, dass das immer alles genau abgestimmt ist. Und ja, der Plan war gut, würde ich sagen. Und eine Sache, die ich in den letzten Jahren lernen musste, ist, dass das mit Plänen so eine Sache ist und dass man die meisten guten Pläne einfach in die Papiertonne hauen kann. Ja, aber so ist das. Manchmal wird man dadurch auch ein bisschen entspannter. Manchmal ist es ganz schön hart, muss ich sagen. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall, dass ich trotz dieser ganzen Ungewissheit immer so den einen oder anderen kleinen Plan in meinem Leben habe, der mir auch so hilft, das Leben zu strukturieren. So, das war der kurze Input von Orgate. Und ich merke gerade, dass ich mir selber total widerspreche, weil so geplant bin ich dann doch nicht. Ich habe nämlich gar nicht gemerkt, dass dieser Fakt von mir eigentlich extrem gut zu der Folge heute passt. Denn es geht um Alex und Alex hatte sehr, sehr viele verschiedene Pläne. Sie hat ihr Leben ziemlich in die Hand genommen, um ihren Wunsch, ein Kind zu bekommen, zu erreichen und hat dabei einiges an Dingen probiert. Und auch bei Alex ist es so, dass das Leben immer, wenn es einen Plan gab und wenn es einen guten Plan gab, komplett was anderes gemacht hat, als sie sich's vorgestellt hat. Ja, es ist eine super tolle Geschichte und dadurch, dass sie so komplex ist und dass da so viel drin steckt, hat das Interview auch ein bisschen länger gedauert. Ich habe so ein bisschen gekürzt zwischendrin. Eine kleine Anmerkung, ich hatte so ein bisschen Aufnahmeschwierigkeiten am Anfang und komischerweise ist meine Stimme so verzerrt gewesen, dass sie sich überhaupt nicht mehr nach mir angehört hat. Das war zum Glück nur am Anfang der Aufnahme der Fall. Aber deswegen habe ich am Anfang der Aufnahme immer die Sachen, die ich gesagt habe, nochmal nachgesprochen, weil es einfach sich furchtbar angehört hat, weil meine Stimme überhaupt nicht mehr ich war. Also wundert euch nicht, wenn es am Anfang da so ein bisschen so Tonunterschiede gibt. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir sofort in dieses spannende Gespräch. Ja, ich freue mich total, Alex, dass du Lust hast, heute im Podcast deine Geschichte zu erzählen und dass du zu Gast bist. Also schon mal danke dafür. Und ich fange ja jedes Gespräch so an, dass ich erstmal so ein bisschen wissen will, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe und mit wem ich rede. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was über dich erzählen.
Hallo Beate, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, ich bin Alex, 39 Jahre alt oder naja, 39,5, wenn man genau ist. Ich wohne in Köln und ja, in meiner Freizeit gehe ich halt viel joggen. Wenn nicht gerade Corona ist, gehe ich eigentlich auch sehr viel auf kleine Konzerte und reise gerne, aber das geht ja gerade auch nicht. Genau, und ansonsten, ja. Mache ich halt das übliche Freunde treffen, Podcasts hören, sehr viele Podcasts hören, genau, und lebe hier mit meinem Mann und zwei Katzen.
Du hast ja heute eine besondere Geschichte mitgebracht, würde ich sagen. Und deine Geschichte ist besonders, weil sie eigentlich zwei Teile hat. So.
Genau, ja, auch ich habe einen langen, unerfüllten Kinderwunsch. Angefangen hat das so ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, also dass ich wusste, dass ich auf jeden Fall Kinder möchte. Das war so, würde man sagen, mit Mitte 20. Aber da wäre es zu der Zeit noch kein Thema für mich gewesen. Also ich habe auch immer schön konsequent hormonell verhütet schon seit meinen Teenie-Jahren. Das heißt, es hätte auch nicht passieren können. Genau, und dann war aber so im Studium, da hatte ich dann auch einen festen Freund und eigentlich war uns schon klar, dass wir mal Kinder möchten. Allerdings wollte ich auf jeden Fall noch das Studium erst zu Ende machen und auch einen gescheiten Einstieg im Job haben und wir hatten auch eine Fernbeziehung. Das heißt, damals wäre das dann schon erstmal nicht gegangen. Und naja, gut. Von demjenigen habe ich mich dann irgendwann getrennt, bin halt nach Berlin gegangen nach meinem Studium. Ja, und konnte mir dann eben vor allem im Prenzlauer Berg, wo ich gewohnt habe, immer die ganzen Muttis und Schwangeren angucken, die da so rumliefen. Das ist ja auch kein, ist ja nicht nur ein Gerücht, das ist ja auch wirklich so. In meinem Freundeskreis oder in einem Teil meines Freundeskreises hatte ich halt auch viele Paare, die dann auch schon mit ja, Ende 20 oder so Kinder bekommen haben. Nur bei mir war irgendwie weit und breit keine funktionierende Beziehung in sich, sage ich jetzt mal. Ich hatte irgendwie so einen Hang für Männer, die eher ungebunden sind, eher so die Typen, die halt eben ne, viel Musik machen und so, ja, ich sag mal so ein bisschen die coolen Jungs. So, aber das waren halt nicht die Typen, die Bock auf Familie hatten. Ne? So, und ich meine, gut, das war halt in dem Alter dann noch so. Ich dachte, ja gut, so in ein paar Jahren, aber es wäre halt schon ganz schön, dann jetzt mal den richtigen Kerl dafür dann schon zu haben. Bin damit jetzt auch nicht gerade hausieren gegangen. Also ich habe, wenn ich mich verliebt habe, dann schon meistens so Hals über Kopf und dann will man ja auch nicht mit sowas dann direkt um die Ecke kommen. Man versucht das dann ja immer so ein bisschen rauszufinden. Aber ich glaube, man hat es mir einfach auch dann doch schon irgendwie angemerkt, dass ich da halt Lust drauf habe. Und allein das war dann schon oft schon ein Punkt, wo das halt nicht weiter gepasst hätte. Genau, ich bin dann halt nach 4 Jahren Berlin wieder nach Köln zurückgegangen. Hier ist es meiner Meinung nach so ein bisschen entspannter, was so Kennenlernen angeht, als in Berlin. Das fand ich jetzt irgendwie schon so ein bisschen härteres Pflaster oder noch mehr Männer, die sehr frei sein wollen. Genau, aber hier in Köln zog sich das dann einfach so durch, ne? Ich habe mich immer eher unglücklich verliebt. Immer in Typen, die weit entfernt davon waren, irgendwie Kinder haben zu wollen, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und bin dann bei Edition F über einen Artikel von der Jennifer Suthold auf der ihren Blog Planning Matilda gekommen. Da geht es ja um Co-Parenting. Und gleichzeitig bin ich aber auch noch auf das Buch Mutter, Spender, Kind von der Anja Steiner gestoßen, wo es eben auch um verschiedene Modelle geht, wie Frauen Single-Frauen Mütter werden können. Das hat mich in dem Moment unheimlich befreit, als ich von diesen Möglichkeiten gelesen habe. Ich meine, früher hat man immer so aus Spaß gesagt, ja, dann irgendwie mache ich halt Samenspende. Aber das war ja nie so ernst gemeint. Aber dass es halt wirklich Möglichkeiten gibt, eben zum einen über, sagen wir, auch private Samenspender. Oder eben über Co-Parenting, was ja bedeutet, dass man sich mit jemandem zusammentut, den man, ich weiß nicht, vielleicht manche haben Glück und kennen denjenigen vorher schon oder eben auch nicht kennt, und auf eine Art freundschaftlicher Basis ein Kind miteinander zeugt und auch großzieht, ohne eine Beziehung zu haben, ohne irgendwie zwingend zusammen zu wohnen, fand ich ein super Konzept.
Wann war das denn, als du darauf gestoßen bist? Also wie alt warst du da denn?
Oh, da war ich so, ich würde sagen 36 war war ich das schon. Ne? Also es war halt schon so, ich meine, das kennen ja die meisten Frauen, so gerade ab 30 fängt dann die Uhr wirklich an zu ticken, weil es sagt einem ja auch jeder oder suggeriert ja jeder, jetzt musst du mal langsam den Kerl finden für ein Kind. Und ich weiß auch noch, dass als ich 32 war und gerade irgendwie wieder so eine unglückliche Beziehung hinter mir hatte und im tiefsten Liebeskummer war, da hatte ich dann einen Frauenarzt, der dann auch meinte, ja, also wenn sie Kinder mehr haben möchten, dann müssten sie jetzt aber mal langsam. Und wie gesagt, da war ich 32 so. Und das macht es halt nicht gerade besser. Eben, also mich hat auch jedes Beziehungsende oder so in so eine kleine Depression gestürzt. Also eben auch, weil ich auch diesen Traum dahinschwinden sah. Gut, es gab halt auch Männer, mit denen ich was hatte, die sich mich verliebt haben, die waren absolut toll und hätten Familie, Kinder, alles gewollt. Aber das waren dann irgendwie nicht die Typen, in die ich mich verliebt habe. Und da ich irgendwie keine Beziehung eingehen kann, ohne verliebt zu sein oder da eben das entsprechende Gefühl, brach bei mir dann auch immer ganz schnell eher so dieses, ich sag's mal, Autonomiegefühl durch, dass ich dann lieber alleine sein wollte, als mit jemandem zusammen sein, in den ich nicht verliebt bin. So, ne? Weil ich hatte ja auch mit meinen Freunden und meinen Hobbys und allem so genug, was mich glücklich machte. Aber ja, trotzdem war das eben bis zu dem Punkt, wo ich von diesen alternativen Methoden gelesen hatte, immer schon noch so, dass ich gehofft habe, dass dann auch ich es mal schaffe, eine vernünftige Beziehung zu haben mit jemandem, der das auch möchte. So. Und ich weiß noch so mit 35, als gerade wieder eine Beziehung kaputt gegangen ist, da habe ich mich dann bezüglich Eizellen einfrieren informiert, war da in zwei verschiedenen Kliniken und hatte Gespräche. Aber das war dann auch so, ich dachte, ja, okay, da brauchst du dann trotzdem irgendwann einen Kerl für. Also, ne, das ist zwar schön, wenn dann die frischeren Eizellen noch vorhanden sind, aber ich meine, das ist ja jetzt auch nicht gerade günstig. Und dann ist es ja auch so, dass natürlich auch die Gewissheit, dass sich dann alle Eizellen entsprechend wieder so auftauen lassen und so auch nicht gegeben. Deswegen hatte ich das dann auch verworfen. Genau, und mit 36, 37 kam ich dann eben zu den anderen Themen und habe so eine absolute Befreiung empfunden. Ich fand das so toll, das endlich irgendwie selber in die Hand nehmen zu können, weil ich bin eigentlich auch jemand, der Sachen gerne selber regelt. Ich mag mich nicht so gerne immer auf Schicksal verlassen und ja, das entsprach sehr meinem Unabhängigkeitsgedanken, den ich dann doch habe.
Das heißt, du hast dich dann irgendwann für die Co-Parenting-Variante entschieden?
Genau, aber ich habe schon lange, also ich habe mich lange mit beiden Themen auseinandergesetzt, habe mich auch bei FamilyShip zum Beispiel angemeldet. Das ist so eine Plattform, wo man eben Leute findet, die auch diese Modelle fahren oder eben auch private Samenspender. War halt in einem Forum für Single-Frauen mit Kind oder mit Kinderwunsch, habe mich da informiert und war immer erstmal lange ein bisschen hin und her gerissen zwischen beiden Varianten, weil zum einen so viele potenzielle Co-Papas gab es dann auch nicht hier in der Stadt so. Ich habe zum Beispiel einen mal kennengelernt, wir fanden uns unheimlich sympathisch, aber der wohnte nochmal so, sag mal, 30 Kilometer entfernt von hier, so eher ländlich. Und ich habe kein Auto, habe auch nicht vor, mir eins anzuschaffen. Und er hat zwar eins, aber es ist trotzdem halt so von der Strecke her und so, macht das dann auch keinen Sinn mit Co-Parenting, wenn man gleichberechtigt sich um das Kind kümmern möchte. So, und dann dachte ich immer, ja gut, das mit dem privaten Samenspender, das ist schon so die einfachere Variante. Mit denen muss man jetzt nicht erstmal monatelang kennenlernen. Der hat dann einfach nichts nachher mit dem Kind zu tun. Aber es ist natürlich auch krass, weil du einfach auf dich allein gestellt bist, sowohl zeitmäßig als auch halt finanziell, ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Und das Kind eben auch keinen aktiven Papa hat. So, ich meine, das war für mich immer so ein bisschen zweitrangig, das gebe ich zu, da war ich schon eher egoistisch. Das ist auch was, wo ich halt in meinem Freundeskreis natürlich dann auch schon mal Kritik geerntet habe, wenn ich gesagt habe, dass ich mich vielleicht für diese Methode entscheide. Ich bin auch da schon sehr offen mit umgegangen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann doch fürs Co-Parenting entschieden. Genau. Weil mir das irgendwie vom ganzen Konzept her nochmal angenehmer war. Man muss auch dazu sagen, dass die Samenspender, mit denen ich Kontakt hatte. Also zumindest, es waren insgesamt drei und zwei von denen, die waren dann schon auch so, dass sie dann doch ganz gerne die natürliche Methode hätten. Wo ich gesagt habe, ja, nee, das ist jetzt irgendwie nicht der Sinn der Sache für mich. Also mir geht es da jetzt nicht um Sex. So. Also das fand ich dann auch erstmal
Krass,
doof.
ja.
Ich habe nur mit denen telefoniert und fand die auch sympathisch und so, aber trotzdem, also das hat es dann erstmal komisch gemacht, weil dann hat man schon schnell so diesen bitteren Beigeschmack. Das Co-Parenting, das war schon mehr das, was ich gut fand. Genau, und dann habe ich eben auch jemanden kennengelernt hier in Köln. Genau, also ich war da mit mehreren am Schreiben für eben diese diversen Möglichkeiten und bezüglich Co-Parentings habe ich dann eben nochmal mit jemandem geschrieben, der auch in Köln lebte. Wir haben uns getroffen, erstmal in einem Café, haben uns unterhalten und auch, wie wir uns das Ganze vorstellen. Genau, und sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, wir finden uns sympathisch, wir treffen uns jetzt weiter, einfach um uns kennenzulernen und auch zu gucken, passt das alles so überein, ne, bezüglich einer Co-Elternschaft von den Dingen, wie wir uns das vorstellen. So. Ja, und das ging dann so über, ich sag jetzt mal, vielleicht 3, 4 Monate erstmal. Wir waren uns einig. Das Ding ist nur, ich hatte nochmal den Job gewechselt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hätte schon ganz gern, dass die Probezeit erstmal vorbei ist, bevor wir es dann versuchen. War auch einverstanden. Naja, und dann war es aber so, dass halt auf einmal ein neuer Kollege war, bei mir im Team angefangen hat. Und ich meine, ich war jetzt halt so gar nicht auf der Suche, ne? Also ich habe gedacht, so eine Beziehung, das kann dann irgendwann mal wiederkommen. Ich möchte jetzt wirklich erstmal Mama werden. So, und ich war auch so zufrieden mit meiner Entscheidung, das so zu machen, auch mit dieser Unabhängigkeit. So, und eben auch, es hat ja auch Vorteile, weil du denkst, okay, du hast nicht den Stress, den vielleicht auch manche Paare so erstmal haben, wenn ein Kind da ist. Also untereinander in der Beziehung. Ne? Dieses, was es halt die Geburt eines Babys auch mit einer Beziehung machen kann. So, das ist ja nicht immer nur positiv. Und deswegen war das schon so, ich dachte, ja, das ist ja eigentlich ganz cool. So, ne? Und dachte, ja, gut, eine Beziehung kann dann ja irgendwann mal wiederkommen, aber ich möchte jetzt wirklich erstmal Mutter werden. Ich wusste ja auch nicht, ob es funktioniert. So, ich hatte zwar schon irgendwie so mit 35 dann auch wirklich mal die hormonelle Verhütung komplett abgesetzt. Aber wusste auch, dass mein AMH-Wert, also Anti-Müller-Hormon, dass der noch in Ordnung war. Aber trotzdem, ich habe ja nie versucht, schwanger zu werden. Und ich hatte schon immer so im Kopf so, ne, ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also ich bin halt eher ein pessimistischer Mensch und vertraue meinem Körper eh nicht immer so. Und deswegen hatte ich da schon so ein bisschen im Kopf, das könnte auch alles schief gehen. Aber gut, erstmal war ich da ja optimistisch. Nur, dass da eben dieser neue Kollege dann in mein Leben getreten ist. Und ja, der wohnt, also wir arbeiten halt, aber ich arbeite in Düsseldorf und wohne in Köln. Er wohnte auch in Köln, auch bei mir in der Nähe. Und dann haben wir uns halt auch zufällig immer in der S-Bahn getroffen. Ja, und haben uns sehr viel unterhalten. Ich fand ihn attraktiv, aber ja, wir haben halt so ein bisschen Späßchen gemacht, rumgeschäkert, aber gut, wir waren halt Arbeitskollegen. Das ist ja eh auch nochmal eine gewisse Hürde, da dann irgendwie weiterzugehen und aus diesen Späßchen ernst werden zu lassen. Naja, und ich wusste von ihm, dass er gerne Familie hätte. Und zwar hatte er nämlich vorher eine längere Beziehung mit einer Frau, die schon ein Kind hatte und da immer so ein bisschen am Rumeiern war, ob sie jetzt noch eins möchte oder nicht. Und das hatte er mir mal so erzählt und er wollte das halt und so. Deswegen, ja, okay, das wusste ich nur von ihm, aber das wäre jetzt auch nicht der Grund gewesen, weshalb ich jetzt dann auf einmal die Co-Parenting-Pläne über den Haufen geworfen hätte, um mich ihm dann irgendwie an den Hals zu werfen. So, nee, es kam einfach so, dass wir dann uns irgendwie auch mal so am Wochenende geschrieben haben und man merkte, okay, da ist dann doch von beiden Seiten ein Interesse da, was halt auch ein gewisses Kribbeln und eine Schlaflosigkeit mit sich zog an manchen Tagen. Naja, und dann haben wir uns dann tatsächlich mal nach der Arbeit am Rhein getroffen. Das macht man in Köln ja ganz gerne im Sommer. Ja, und zur Verabschiedung hat er mich dann geküsst. Und auf einmal war da halt wirklich was. Es hat mich halt total verwirrt, weil ich ja dachte, nee, das geht ja jetzt nicht. Ich habe ja diese anderen Pläne. Ich kann jetzt nicht irgendwie mit jemandem was anfangen, also nichts Ernsteres. Und das waren dann auch danach erstmal wirklich sehr anstrengende 3 Wochen, weil zum Beispiel der Co-Papa auch regelmäßig angerufen hat und mich treffen wollte. Ich den immer irgendwie abgewürgt und verschoben habe, weil das war so ein bisschen blöd. Ich wusste ja nicht, was ich mache. Ich konnte ihm jetzt noch nichts sagen, weil ich auch nicht wusste, was das da mit meinem Kollegen jetzt ist. Und dem Kollegen konnte ich ja aber jetzt auch nicht sofort sagen, was los ist. Und ja, also ich habe mir unheimlichen Kopf gemacht. Es war total schwierig. Ich habe auch also der Kollege heißt Thorsten und ist halt eben wie gesagt, mittlerweile mein Ehemann. Den habe ich auch so ein bisschen dann zwischendurch auf Abstand gehalten und habe auch direkt gesagt, so du, ich will jetzt wohl nicht direkt eine Beziehung, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Und musste ihm dann aber auch irgendwann halt sagen, was los ist. Und der war dann so schockiert davon, weil er doch ein sehr, ich sage jetzt mal, traditionelles Familienbild hat. Wir saßen da bei mir in der Küche und ich habe ihm das dann erzählt, was ich eigentlich vorhabe, dass es da jemanden gibt, mit dem ich plane, ein Kind zu bekommen. Dass er auch sagte, sein erster Impuls wäre jetzt eigentlich gewesen, aufzustehen und zu gehen, weil er das so krass fände. So. Und ich war ja schon lange an einem Punkt, wo ich fand das halt überhaupt nicht krass. Ich kenne zwar diese Reaktion auch von Männern aus meinem Freundeskreis, die das nicht nachvollziehen können, aber es ist nun mal so, dass wenn du als Mann einen Kinderwunsch hast, ist das einfach eine andere Sache, als wenn du als Frau einen Kinderwunsch hast. Einfach wegen dieser Alterssache. Und naja, wir haben dann auf jeden Fall drüber gesprochen und ich habe ihm dann natürlich schon auch so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich habe gesagt, du, ne, ich sag dem Co-Papa, dass wir das sein lassen müssen, dass ich jemanden kennengelernt habe, mit dem ich zusammen bin. Aber dann muss ich auch von dir wissen, dass du jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang warten möchtest, bis wir es dann probieren würden. Das ist natürlich eine krasse Sache und das ist auch was, das, oh, also das so klar zu sagen. Das habe ich, glaube ich, in den ganzen Jahren davor hätte ich das nicht geschafft, aber ich hatte nichts zu verlieren in dem Moment. So, ich
Wie
wollte
lange
zwar
kanntet ihr euch denn da?
nicht, also kennen vielleicht, ich sage jetzt mal, der hat im Juli bei uns angefangen, der erste Kuss, der war schon irgendwie Anfang August. Also, ich sage es mal, wir kannten uns vielleicht 2 Monate, aber das eben was. Also zwischen uns lief er dann irgendwie 3 Wochen. Aber ich wusste einfach für mich, ich kann da jetzt nicht irgendwie so ein zweigleisiges Ding ewig draus machen. So, das ist nicht mein Anspruch, was Ehrlichkeit angeht. Und ich kam mir auch total doof vor und es hat mich auch komplett gestresst. So. Und wie gesagt, es war ja auch klar, wenn das jetzt mit dem Thorsten und mir gegen die Wand fährt, wir arbeiten zusammen, wir haben Projekte zusammen, wir sehen uns jeden Tag. Ich habe noch nie mit jemandem was bei der Arbeit gehabt, weil ich da echt immer, ne, wirklich großen Respekt vor habe. So. Weil wenn das eben schief geht, dann wird es halt richtig doof. Aber naja, wir haben halt offen drüber gesprochen und klar, Thorsten, da konnte mir jetzt, glaube ich, auch keinen, ich weiß nicht mehr, wie es war, er konnte mir natürlich jetzt keinen genauen Zeitpunkt sagen, wann das für ihn okay wäre, aber er hat mir klar gemacht, dass er halt ein ernsthaftes Interesse an mir hat. Und das war ja schon mal sehr wichtig. So. Und er ist halt im Ganzen eher ein, ich sag's mal, konservativerer Mensch als ich. Was bedeutete, dass ihm auch so Sachen wie jetzt irgendwie zusammenziehen und so auch viel wichtiger waren als mir. So, also er hat mir da, also hat schon, ja, er hat mir auf jeden Fall sehr gut klar gemacht, dass ne, ihm das wichtig ist und dass er auch generell eine Familie möchte. Naja, und mit diesem Wissen habe ich mich dann mit dem Co-Papa verabredet und habe ihm dann direkt zu Beginn unseres Treffens gesagt, dass ich jemanden kennengelernt habe und ich es deswegen mit ihm nicht weitermachen kann. So. Und es war mir so unfassbar unangenehm, weil es auch irgendwie für mich so ein Loyalitätsbruch war. Ich meine, sowas kann immer passieren, ne? Dass man halt sowas miteinander machen möchte und einer verliebt sich dann auf einmal. Ist klar, weil du kannst halt das meistens dann jetzt nicht parallel laufen lassen. So. Also da muss man schon einen sehr toleranten Partner haben, der dann vielleicht selber keine Kinder will, der sagt, okay, mach das mal. Aber eigentlich geht das, glaube ich, nicht. Ja, der Co-Papa, der hat sehr gefasst reagiert, der hat sich dann auch erstmal ein Bier aufgemacht. Naja, es war mir einfach total unangenehm und ja, und so haben wir es dann stehen lassen. Ich gebe zu, ich habe den Kontakt zu ihm nicht komplett abgebrochen. Also da habe ich mir schon so ein kleines Sicherheitsnetz gelassen. Ich habe gesagt, du, ich weiß nicht, was das mit dem Thorsten jetzt wird. Lass uns doch einfach, ich glaube, ich hatte noch eine Reise dazwischen, wo ich alleine verreist bin nach Sri Lanka, gab gesagt, lass uns doch einfach danach nochmal kurz schreiben, wie der Stand der Dinge ist. Und ne, so, das habe ich dann schon gemacht. Aber ja, so war das dann. Genau. Und mit Thorsten. Ja, war ich dann offiziell zusammen. Wir haben das dann auch irgendwann nach kurzer Zeit bei der Arbeit öffentlich gemacht, weil man hat es uns auch angemerkt. Wir haben irgendwie ständig auch die Mittagspausen zusammen verbracht und ich glaube, so gut kann man das dann auch nicht verheimlichen. Naja, und irgendwann haben wir dann auch gesagt, wir lassen die Verhütung sein. Genau, das war eigentlich relativ schnell. Ich sage es mal, wenn halt unser erster Kuss Anfang August war, dann war das, glaube ich, Dezember. Vorher bin ich aber noch auf seinen Wunsch eingegangen, dass wir schon mal nach einer gemeinsamen Wohnung gucken. So, das war für mich sehr früh. Ich habe noch nie mit einem Mann zusammen oder mit einem Partner zusammengelebt. Ich habe in WGs gewohnt früher und so, aber eben noch nie mit einem Partner. Hatte auch davor großen Respekt. Aber gut, ich glaube, manchmal muss man da auch so ein bisschen reingeschubst werden. Und das war aber, glaube ich, so ein bisschen so, ich sage jetzt mal, Teil des Deals, ne? Dass mir wichtig war, dass wir halt nicht lange warten, es darauf anzulegen, schwanger zu werden, weil man weiß ja auch, dass sowas, vor allem in dem Alter, da war ich dann ja auch schon 38, nicht sofort funktioniert. Und ich stattdessen dagegen gesagt habe, okay, wir gucken jetzt mal nach einer Wohnung, so wenn wir dann eine Familie gründen wollen. Naja, das haben wir dann einfach beides parallel gemacht. Die Wohnung hatten wir dann auch schnell. Schwanger wurde ich leider nicht. Trotz aller Dinge, die ich wusste, die man anstellen muss, damit das eben vielleicht auch besser klappt. Also sprich Ovulationstests machen, Beine hoch und so. Und anfangs macht das ja auch echt Spaß, weil man immer denkt, hui, jetzt könnte was passieren, ich könnte schwanger werden. Ne? Aber komischerweise habe ich dann auch ab dem Zeitpunkt, wo wir aktiv versucht haben, ein Kind zu zeugen, immer meine Periode noch früher bekommen, als das sonst der Fall war. Ich war eigentlich sonst immer sehr regelmäßig und auf einmal kam die dann auch noch immer früher. Naja, dann waren noch so Sachen, dann habe ich mir mal vom Frauenarzt Gelbkörperhormone verschreiben lassen. Ich habe natürlich, was wahrscheinlich fast alle Frauen machen, die versuchen, schwanger zu werden, halt immer in der Zeit ab Eisprung dann auch versucht, irgendwie, ich sag's mal, Alkohol zu vermeiden oder manch andere Dinge, klar, ein bisschen auf den Kaffeekonsum geachtet und so, also das Übliche einfach. Naja, und jetzt, ich meine, vom meinem Frauenarzt sagt, gut, jetzt, was ich jetzt hier so sehen kann, ne, ist bei Ihnen alles in Ordnung. Gut, ein halbes Jahr probieren ist ja jetzt nun mal eigentlich auch keine Zeit, aber zum Glück ist der Thorsten dann trotzdem mal zum Urologen gegangen und hat ein Spermiogramm gemacht. Und das war leider sehr bescheiden. Ich glaube, es waren irgendwie 3% der Spermien überhaupt ja, in Ordnung. Der Rest war entweder kaputt oder nicht schwimmfähig oder was auch immer. Das war auf jeden Fall ziemlich katastrophal, sodass der Urologe wohl auch sofort gesagt hat, also auf natürlichem Weg wird das nichts. Naja, und als, ich glaube, als Thorsten das erfahren hat, das Ergebnis, genau, da war er arbeiten und ich hatte frei, weil ich jeden zweiten Freitag frei habe. Und dann hat er mir das irgendwie per WhatsApp geschrieben und ich habe aber nicht sofort reagiert, weil ich einfach irgendwas anderes am Machen war und nicht auf mein Handy geguckt hat. Und dann hat er noch versucht anzurufen und ich glaube, er war ziemlich panisch und hatte Angst, dass ich mich jetzt von ihm trennen könnte deswegen. Aber also der Gedanke ist mir nie gekommen. So, das, weil ich war eigentlich sogar so ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, ja super, dann können wir das ja jetzt den Ärzten überlassen, weil ich auch dieses, ja, ich sag's mal, Sex nach Plan irgendwie auch so ein bisschen anstrengend fand. Also jetzt weniger für mich, dann eher halt für ihn, weil man kann das zwar irgendwie als Frau natürlich immer ein bisschen ja, versuchen, so drum rumzureden, warum man denn ausgerechnet jetzt Sex haben möchte. Aber irgendwie, wenn dann der Mann sagt, Bonnie, jetzt gerade habe ich irgendwie keinen Bock, und man dann doch irgendwann sagen muss, ja, wir müssten dann aber, ist jetzt auch nicht gerade der Antörner.
Ja.
Ja, das ist, also wir haben zwar zu dem Zeitpunkt, als wir halt diese Diagnose bekommen haben, schon 3 Monate zusammen gewohnt, aber trotzdem, klar, wir haben halt alles in einem Tempo gemacht, ja, wo man die meisten anderen wahrscheinlich ein paar Jahre für brauchen. Ja, und dann war halt ja auch klar, wir müssen heiraten. So. Und
Für die Behandlungen jetzt, damit das
genau.
finanziert wird.
Genau, weil also das Prozedere, also das kann ich nur, also ich wusste halt zum Glück von einer Bekannten, die das auch gemacht hat und auch sehr öffentlich damit umgegangen ist. Die hat da auch mal auf Edition F einen Artikel drüber geschrieben und die habe ich dann auch direkt mal angerufen und die war auch so, ah, kein Problem und ja, gut, dann heiratet er halt und ne, so hat mir da auch direkt eine Ärztin, also die Ärztin also die Klinik und die Ärztin empfohlen und ja, bei der hat das aber auch ne, beim ersten Mal sofort geklappt. Also das ist dann ja halt so ein bisschen Glücksfall. Ich war natürlich auch erstmal optimistisch. Was ich persönlich nur so anstrengend fand, war halt diese Warterei. Ne? Also klar, wir mussten halt heiraten. So, das heißt, wir mussten uns erstmal gewisse Dokumente nochmal besorgen. Wir mussten zum Standesamt. Wir haben dann irgendwie für circa 2 Monate später im August einen Termin bekommen, der uns passte. Weil wir wollten schon irgendwie, also schön, also ich wollte ein Brautkleid haben und wir wollten dann schon so im kleinen Familienkreis eben mit Trauzeugen dann heiraten und eine Party dann erst später machen und so, aber trotzdem so ein bisschen Vorbereitungszeit brauchten wir ja schon und dann haben wir dann auch noch mal die Krankenkasse gewechselt, weil unsere Krankenkasse, wo wir beide waren, halt eben nur die Hälfte bezahlt. Und dann gab es ja Krankenkassen, ich meine, es ändert sich ja auch jedes Jahr, die dann halt dann auch noch den Eigenanteil übernehmen. Genau, das war dann auch noch mal 2 Monate Wartezeit, was aber auch erst, ich glaube, das hatten wir dann auch erst später erfahren. Also es zog sich auf jeden Fall gefühlt wie Kaugummi. So, ich meine, der erste Termin in der Kinderwunschklinik, der war dann auch, ja, der war dann schon im Juli und im Juni wussten wir das eben mit dem Spermiogramm. Ne, also das war schon alles sehr aufregend. Aber so diese Warterei und dann sollte ich schon mit der Pille anfangen für den Vorzyklus. Aber dadurch, dass sich dann wieder alles verschoben hat, habe ich dann im Endeffekt, glaube ich, 3 Monate lang die Pille genommen, was ich dann auch nicht so toll fand, weil wenn man sich einmal dagegen entschieden hat und auch merkt, wie der eigene Körper so natürlich funktioniert, dann ist das irgendwie doof, dann die Pille wieder nehmen zu müssen und dann irgendwie auch dann durchzunehmen. Dann hat man die ganze Zeit Zwischenblutung. Also ich fand das irgendwie, das fand ich ziemlich ätzend. So, und auf einmal, also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so ein paar Nebenwirkungen davon, die ich irgendwie nicht so gut fand. Genau. Und irgendwann im Oktober letzten Jahres war es dann soweit, dass der erste Versuch startete. Genau. Nachdem wir eben eine sehr schöne Hochzeit hatten, wir auch im Freundes- und Familienkreis von Anfang an sehr offen damit umgegangen sind und auch, ja, das Krasse ist, man hört dann ja auf einmal von allen Seiten, wo Leute künstliche Befruchtung ja in Anspruch nehmen mussten. Nur, dass eben die wenigsten so offen drüber reden. Genau, ich meine, auch schon, ich meine, als wir geheiratet haben, da waren wir auf den Tag genau dann 1 Jahr und 2 Wochen zusammen. Das ist ja schon sehr früh. So.
Und dann quasi auch direkt von der Hochzeit ins Kinderwunschzentrum.
Ja, genau. Also genau, den Termin hatten wir dann schon im Juli, den ersten. Im August war die Hochzeit. Und eigentlich sollte dann die erste Behandlung, glaube ich, Anfang September starten und dann saß ich bei der Ärztin und da meinte sie so, nee, nee, also solange wir hier noch nicht von der anderen Krankenkasse da das irgendwie den Bescheid haben, können wir nicht starten. Und ich habe gedacht, ich springe hier gleich aus dem Fenster. Mich hat so, weil ich gefühlt schon seit Ewigkeiten am Warten bin, ne? Denn früher habe ich darauf gewartet, dass dann endlich mal der richtige Partner um die Ecke kommt. Dann habe ich darauf gewartet, irgendwie ne, dass das mit dem Co-Parenting losgeht und dann auch den Job gewechselt und so weiter. Und da, also, ne, ich war eh schon, was das angeht, so ein bisschen nervlich am Ende und habe nur meine Eizellen schwinden sehen. Und dann musste ich jetzt schon wieder warten. Ich meine, da ging es dann nur, ich glaube, um einen Monat oder so, aber das war für mich in dem Moment schon wieder so, oh, ich werde nicht jünger.
Ja.
Ich werde nicht jünger und ich will jetzt endlich Mama werden und um mich herum bekommen alle Kinder. Ich meine, es ist ja so, ne? Gefühlt, also ich habe auch damals schon, als ich noch mit den alternativen, ich sag's mal, Kinderwunschmethoden unterwegs war, mit dem Co-Parenting und Samenspende, da habe ich dann auch mal bei meinen Freundinnen so rumgefragt, einfach Interesse, aber wie lange hat es denn bei euch gedauert, bis ihr schwanger geworden seid? Und ich habe wirklich einige im Freundeskreis, wo es wirklich beim ersten oder zweiten Versuch geklappt hat, ne? Und naja, auf jeden Fall gut, irgendwann im Herbst, also im Oktober, startete dann auch endlich der erste Versuch, die erste ICSI, das Spermiogramm meines Mannes war dann sogar auch was besser als vorher. Ich glaube, ich weiß nicht, ja, er hat dann schon Nahrungsergänzungsmittel auch genommen. Genau, und ansonsten so die Stimulationshormone, die habe ich auch alle sehr gut vertragen. Also da habe ich jetzt gar keine Nebenwirkungen gespürt. Naja, und es sah jetzt auf den Ultraschallen auch erstmal ganz gut aus, was die Follikel anging. Naja, und dann kam ja halt dann die Entnahme der Eizellen, die Punktion. Ja, und dann sah es nicht mehr so toll aus. Im Endeffekt waren nur, ich glaube, 5 reife Eizellen dabei. Ich glaube, 3 haben sich x'en lassen und eine hat sich nur befruchten lassen und die ist dann an Tag 3 stehen geblieben. So. Ja, und das Blöde war, dass ich nicht wusste, oder es hat mir niemand gesagt, dass ich auch zwischen Punktion und dem Transfertag mal anrufen könnte, um den Stand der Dinge zu erfahren. So. Ich wusste zwar von einer anderen Bekannten, bei der das auch mal so war, dass die eben mal keinen Transfer hatte bei ihrer ersten ICSI, aber da geht man ja jetzt erstmal nicht so von aus. Und das war halt so, dass ich halt Montag sollte ich den Transfer haben. Also bei mir in der Klinik machten die immer an Tag 5 Transfer, also mit der Blastozystenkultur. Naja, und ich sollte halt morgens anrufen, um halt die Uhrzeit zu erfahren. Und dann habe ich angerufen. Und dann hieß es erstmal, naja, wir haben ja noch keine Info vom Labor. So, wir sagen der Ärztin Bescheid, die ruft sie dann zurück. 2 Stunden später noch immer kein Rückruf. Ich wurde langsam extrem nervös, dann habe ich wieder angerufen. Dieses, ah ja, die Ärztin ruft sie sofort zurück. Ja, und die sagte dann, ja, es tut mir leid, wir haben leider nichts für den Transfer. Es hat sich nichts bis zur Blastozyste entwickelt. Und das war ein absoluter Schock. Weil ich wirklich, also ja, ich bin eigentlich ein pessimistischer Mensch, aber ich war diesmal so positiv, so optimistisch. Ich habe da nicht dran gezweifelt, dass das klappen kann.
Oh, ich verstehe das gerade so gut, weil wir hatten das ja bei unserer ersten IVF auch. Da hatte sich ja nichts befruchten lassen und dann hatten wir auch gar nichts für den Transfer. Und ich war so geschockt, als ich das gehört hatte, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich dachte, ja gut, es kann sein, dass sich was nicht einnistet, aber dass es gar nicht erst zu einem Transfer kommt, da kam ich mir echt vor wie in einem falschen Film.
Ja, und dann ist das ja auch so. Also ich wusste zum Beispiel, dass die Bekannte von mir, bei der das direkt beim ersten Mal geklappt hatte, dass die auch zum Beispiel nur 4 Eizellen hatte, weil die mir schon sagte, ah, lass dich da nicht verrückt machen. Ich weiß, die wollen immer gerne so mindestens 10 Eizellen haben, aber ich hatte nur 4 und es hat geklappt, ne? Und deswegen dachte ich erst ja gut, ist ja jetzt nicht so schlecht von der Eizellenanzahl. Aber das war so ein Schock. Also ich saß da, ich war nur am Heulen. Und am Heulen, am Heulen, am Heulen, der Thorsten, also mein Mann, der hat mich getröstet. Also es war komisch, ich stand auch so unter Schock irgendwie. Und dann war das irgendwie, es war Anfang November, also das Wetter war jetzt auch nicht so toll. Sprich, also mir schlägt das dann eh schon mal auf die Stimmung. Ja, und dann ist ja auch immer das Ding, was wir ja eigentlich auch alle haben, das Problem, ne? Wie machst du das mit der Arbeit? So, also man muss ja ständig zu Ultraschallterminen, man hat noch andere Termine, wie dann irgendwie Narkosevorbesprechung, was gab es denn da noch? Also auf jeden Fall, man ist ja ständig beim Arzt, das heißt, man kommt schon ständig später. Plus, dass man dann, ups, auf einmal einen ganzen Tag ausfällt wegen einer Punktion und ups, 5 Tage später nochmal ausfällt. Was erzählt man da? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ich habe das dann eben gemacht, indem ich halt meinen Vorgesetzten und unsere Ressourcenplanerin geschrieben habe, so ja, ich habe jetzt irgendwie die nächsten 2 Wochen eine Behandlung, wo ich halt öfter oder regelmäßig ein bisschen später komme. Genau, und dann eben, ich hätte an Tag XY halt eine kleine OP und wäre deswegen krankgeschrieben. So. Das war auch kein Thema. Nur ich kam mir dann schon nochmal doof vor, als ich dann nochmal sagen musste, ah ja, und ich habe dann an dem Tag nochmal eine kleine OP, weil da nicht alles geklappt hat. So. meinen Kollegen im Büro habe ich irgendwas von der Unterleibs-OP auch erzählt. Also es war halt irgendwie so unangenehm, auch dann diese Rumdruckserei und dann auch mit diesem Wissen, es findet kein Transfer statt, muss ich mir ja fürs nächste Mal wieder irgendwas ausdenken, was ich da sage.
Ja, bei mir war das voll ähnlich. Ich hatte das bei der ersten IVF eben auch noch nicht gesagt. Und dann war ich für die Punktion krank geschrieben. Und dann ging es mir so schlecht, als wir erfahren hatten, dass es keinen Transfer geben wird, dass ich mir dann im Anschluss nochmal irgendwie spontan Urlaub genommen habe. Und da hat sich mein Chef so richtig Sorgen gemacht, weil er dachte, dass ich schwer krank bin. Und dann habe ich es ihm im Endeffekt erzählt, um ihn zu beruhigen. Und ja, das war dann auch voll gut so.
Das habe ich beim nächsten Mal dann auch gemacht, weil ich wusste, also das Ding ist ja auch noch, dass halt mein Mann und ich, dass wir in der gleichen Firma, also in der gleichen Werbeagentur, im selben Team arbeiten. Ne, das heißt, das betraf auch immer uns beide. Und dann war ihm, glaube ich, erstmal noch wichtiger, dass es nicht rauskommt, weil es ja an ihm lag. Ne? Also wie Freundeskreis, Familie und so kein Thema. Aber eben so bei der Arbeit, ne, wir sind halt auch eine recht große Agentur, also 130 Leute. Da möchte man jetzt auch nicht, dass jeder weiß, dass man irgendwie keine Kinder zeugen kann auf natürlichem Weg oder beziehungsweise, und ich als Frau war jetzt eigentlich auch nicht so scharf drauf, dass mein Vorgesetzter weiß, dass ich versuche, schwanger zu werden.
Ja, klar.
Ne? So. Also das Gute war, dass halt die Vorgesetzte von meinem Mann, dass ich die schon länger kannte, weil ich mit der auch in der letzten Agentur davor zusammengearbeitet habe und die mich auch dahin geholt hatte und die auch wusste, also die kannte meine komischen Beziehungen, die ich vorher hatte und die wusste auch, dass ich einen Kinderwunsch habe. Deswegen hatten wir die damals als erstes eingeweiht, damit überhaupt jemand Bescheid weiß. Die stand auch hinter uns und vor dem zweiten Versuch habe ich dann auch gesagt, ich möchte gerne meinen Chef und eben unsere Ressourcenplanerin, die da immer plant, wer wann auf welchem Projekt arbeitet, die auch einweihen, weil die muss eigentlich auch Bescheid wissen. Und dann haben wir das auch gemacht. Wir haben vorher sogar noch mit einer Kollegin vom Betriebsrat gesprochen, um da noch mal so ein bisschen Sicherheit und Rückendeckung zu haben. Aber so vom Gefühl her habe ich mir gedacht, dass mein Chef so empathisch ist und so nett, dass das eigentlich kein Problem sein wird und dass er wahrscheinlich nicht versuchen wird, mich deswegen irgendwie da rauszukicken. Und es war auch so. Also wir hatten da zum Glück volles Verständnis. Dementsprechend konnten wir dann auch etwas, also zumindest von der Seite etwas entspannter dann Ende Dezember in den zweiten Versuch starten. So.
Okay, und das heißt, es ging das gleiche Spiel dann von vorne los.
Genau, also die Medikation wurde nochmal angepasst. Ich habe dann noch zusätzlich, also ich habe das lange Protokoll gemacht, sagen wir es mal so. Ich habe mit dem Sinarela-Nasenspray dann angefangen, habe zusätzlich zum Poregon noch Luveris bekommen, was ja die Eizellenreifung begünstigt. Und dann sah die ganze Sache auch schon wieder besser aus. Also man muss auch sagen, im Nachhinein von den drei Versuchen, die wir gemacht haben, war das auch der angenehmste. So vom ganzen Prozedere her und drumherum, weil ne, alles pünktlich gestartet ist. Also direkt nach Weihnachten haben wir angefangen. Genau, dann war einfach alles Weitere, glaube ich, dann ja Mitte Januar mit der Punktion und es hat auch ein Transfer stattgefunden. Und dann hatten wir nämlich die Ärztin gefragt, ja, können wir sie vielleicht mal morgen anrufen, um zu hören, wie der Stand der Dinge ist? Und man sagt, ja klar, natürlich können sie anrufen und so. Ne? Und die wusste auch gar nicht, warum das beim letzten Mal da durchgegangen ist. Wahrscheinlich, weil sie selber im Urlaub war und jemand anderes das dann übernommen hatte. Naja, und dann hatten wir dann eben auch die Sicherheit, dass halt viel mehr Eizellen gewonnen werden konnten. Jetzt noch immer nicht super viele, aber so genug und dass oder zumindest auch genug Eizellen reif waren, dass sich mehrere haben befruchten lassen und es sind halt bis zu Tag 5 waren eben dann zwei Blastozysten übrig. Das heißt eben auch das, was man einsetzen wollte, halt nicht zum Einfrieren, aber gut. Genau, und ja, dann fand eben der Transfer statt und ich fand das ein unheimlich schönes Gefühl, dieses, oh, ich habe da jetzt so zwei Zellklumpen in mir, die hatten auch sehr gute Qualität, wie man mir sagte, und ich muss jetzt auf die aufpassen. So, und ich glaube, was mir immer am schwersten gefallen ist, ist eher, dass ich dann halt nicht mehr joggen durfte. Also war ja schon so ab Punktion halt nicht mehr möglich oder ab kurz vor der Punktion, weil ich das Joggen eigentlich schon so, ich sag's mal, sehr brauche, auch für meinen Kopf. Aber gut, man nimmt das natürlich alles in Kauf und dann gehöre ich natürlich auch zu den Frauen, die nicht bis zum Bluttest, der 14 Tage später war, abwarten konnte, sondern dann doch vorher mal getestet hat. Naja, gut. Der erste Test, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den gemacht habe, an welchem Transfer, also Tag nach dem Transfer, aber der war halt dann schon negativ. Gut, dann konnte man jetzt sagen, das kann ja auch noch positiv werden. Also ich habe schon sehr viel auch in einem Forum da recherchiert, da von Urbia, das Forum für unterstützten Kinderwunsch. Und da kann man sich dann ja auch immer so ein bisschen, ich sag es mal, bei Laune halten, weil es gibt ja dann immer noch Hoffnung, weil es gibt ja immer irgendwelche Frauen, die auch erst an Transfer plus 14 oder wie auch immer positiv getestet haben. Naja, auf jeden Fall, es wurde halt nicht positiv und dann wusste ich dann auch schon, okay, es hat nicht geklappt. Das hat dann natürlich einen auch nochmal so, ja, runtergezogen erstmal. Dass ich, mein Mann, der war dann auch eher so, ja, nee, jetzt, ne, du wirst jetzt immer direkt so pessimistisch und jetzt gibt nicht auf, wer weiß, vielleicht ist der Bluttest doch noch positiv und dann versuchen ja auch alle einen dann irgendwie dann noch bei Laune zu halten. Aber ich meine, man weiß es einfach, ne? So, das ist jetzt negativ und das waren ja teilweise dann auch früh, es sind ja auch dann oft sehr sensible Tests, die man da benutzt. Also, dass da jetzt ein HCG-Wert, der im entsprechenden Bereich für eine intakte Schwangerschaft dann noch bei rauskommen soll beim Bluttest, das würde an einem Wunder grenzen. Genau. Ja, und das war dann natürlich nochmal traurig und dann natürlich eben auch dieses Ding so, oh Mann, der jetzt, das wird dann halt der dritte Versuch, der letzte Versuch, den wir bezahlt kriegen. Ja, und wir wussten aber auch, okay, jetzt einen unbezahlten Versuch, das wird finanziell schwierig und auch jetzt so, ne, ich werde ja auch nicht jünger, also ob das jetzt alles realistisch ist. Ja, und deswegen war mir wichtig, dass wir nach dem zweiten Versuch da auch darüber sprechen, was könnte Plan B sein. Naja, und dann hatten für uns zwei Optionen ausgesucht. Also zum einen wäre das halt dann nochmal einfach Inseminationen machen zu lassen mit Spendersamen, weil die wären ja jetzt nicht so teuer. Ich glaube, das würde sich so um die 1.000 € pro Versuch würde es da gehen. Genau, oder eben als dann eigentlich Plan C, die Aufnahme eines Kindes in Dauerpflege. Darauf bin ich gekommen, weil ich eben seit ein paar Monaten hier in einer Selbsthilfegruppe bin. Man muss sagen, die meisten Leute, die sagen ja immer sofort, ja, warum adoptiert ihr nicht? So. Dann denkst du, ja, wäre auch schön, aber es ist halt einfach so, dass es sehr wenige Kinder gibt, die zur Adoption freigegeben sind. So, also es kommen halt viel mehr Bewerberpaare. Also es sind halt sehr viele Bewerber und sehr wenige Kinder. Und da kann es dann eben auch sein, dass man jahrelang warten muss oder eben auch gar kein Kind bekommt. Und da haben wir gesagt, okay, das möchten wir uns jetzt nicht antun, so, weil wir werden ja auch nicht jünger, ne? Also ich bin jetzt halt 39,5, mein Mann ist 39, ne? Also irgendwann ist man dann vielleicht auch gar nicht mehr da sehr, weiß ich, nicht mehr so stressresistent dafür oder nicht mehr so. Ich weiß nicht, man möchte ja auch nicht irgendwie dann 60 sein, wenn das Kind ein Teenie ist. Also irgendwie war auf jeden Fall klar, das ist jetzt keine Option. Und aber das mit den Pflegekindern, also aber nur eben in Dauerpflege, ne? Weil es gibt ja dann auch noch Bereitschaftspflege. Das ist ja meistens dann so die erste Stelle, wo ein Kind hinkommt, wenn es aus einer Familie genommen wird. Und dann wird halt entschieden, was passiert mit dem Kind langfristig. Gibt es da vielleicht in der Familie Verwandte, die das Kind aufnehmen können? Fangen sich die Eltern nochmal und so weiter? Und wenn dann klar ist, nee, das kommt jetzt auf Dauer in eine Pflegefamilie, dann ist das auch verhältnismäßig safe. Also soweit ich weiß, so 95%. Also da müssen dann, glaube ich, auch schon große Wunder passieren, dass da das Kind dann nochmal weggenommen wird, wenn es da vor allem auch schon länger drin ist. Ich habe mal gehört, wenn es länger als die Hälfte seines Lebens bei der Pflegefamilie ist, dann wird das dann normal auch nicht mehr rausgenommen. Was man natürlich hat, das ist dann, dass man hat zum Beispiel, sagst du mal, einmal im Monat ein Treffen auch mit den leiblichen Eltern oder der leiblichen Mutter hat beim Jugendamt. Dass man selber normalerweise nicht die Vormundschaft für das Kind hat, beziehungsweise das Sorgerecht, das liegt dann auch bei einem Vormund vom Jugendamt. Die kommen dann auch, ich glaube, auch so einmal im Monat oder so bei einem vorbei und gucken, ob auch alles klappt. Dann ist natürlich klar, das ist aber bei adoptierten Kindern nicht anders, dass die Kinder natürlich eine Vorgeschichte haben. Das kann sogar bei einem Säugling natürlich sein, weil natürlich auch durch eine Schwangerschaft, die vielleicht nicht so verlief wie bei einem, sag ich mal, geplanten oder gewollten Kind oder bei Eltern, die jetzt zum Beispiel keine Drogen nehmen, kein Alkohol trinken, wie auch immer, dass da irgendwas passiert ist und das Kind das mitnimmt oder auch schon halt in den ersten Monaten seines Lebens. Also ist klar, je älter das Kind ist, wenn es aus der Familie genommen wird, desto größer wird das Päckchen sein und je nachdem, was es erlebt hat. So, also da muss man sich darüber bewusst sein. Wenn man das Gefühl hat, dass man das nicht wuppen kann, dann sollte man das auch nicht ankreuzen, denke ich. Naja, okay, also das war jetzt irgendwie so ein kleiner Exkurs zwischendrin. Also wie gesagt, wir haben uns da eben im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was können wir uns vorstellen, wenn auch der dritte Versuch nicht klappen sollte. Vor allem, ich brauchte da so eine Sicherheit, um ein bisschen entspannter in diesen Versuch zu gehen. Aber es gibt ja eben einfach auch andere Möglichkeiten, eine Familie zu gründen. Klar wollte ich gerne schwanger werden und ich hätte auch unheimlich gerne meine roten Haare weitervererbt, muss ich zugeben. Aber naja, wir haben uns eben gesagt, dann eben über die Alternativen unterhalten. Und was auch ganz gut war, war halt, dass halt die Ärztin sagte, als ich ihr auch gesagt habe, so der dritte Versuch wird dann auch der letzte sein, dass sie meinte, okay, wir können jetzt noch ein paar Untersuchungen machen. Und zwar einmal die Gerinnung haben wir untersuchen lassen, die war aber unauffällig. Und dann gab es noch eine Gebärmutterspiegelung, wo dann die Plasmazellen untersucht, also eine Entnahme, eine Biopsie gemacht werden sollte und Plasmazellen untersucht werden sollten. Genau, und ich habe dann aber darauf bestanden, da lag ich dann auch schon auf dem Stuhl, dass dann bitte aber auch die Killerzellen noch untersucht werden. Durch das, was ich halt so aus dem Foren wusste, war es eben so, dass ja auch die Killerzellen halt einen großen Einfluss haben können auf die Einnistung. Das hat meine Ärztin irgendwie nicht so wichtig empfunden, aber ich dann schon. Genau, das war blöderweise dann ja auch so, dass jetzt dieser dritte Versuch dann mitten in die Corona-Zeit fiel, weshalb zum Beispiel auch allein die Gebärmutterspiegelung dann schon wieder einmal verschoben werden musste. Genau, und weil ich halt erkältet war, ich hatte zwar einen negativen Corona-Test 2 Tage vorher bei meinem Hausarzt gehabt, aber trotzdem haben die mich dann wieder nach Hause geschickt, was ich dann wieder total dramatisch fand und aufgelöst war in Tränen und weil sich jetzt wieder alles verschob und ich dann wieder auch die Pille wieder länger nehmen musste und so weiter. Also war wieder alles ganz dramatisch. Na gut, auf jeden Fall im Endeffekt kam dann raus, dass meine Plasmazellen, dass da alles in Ordnung war. Auch meine Gebärmutter sah top aus, aber die Killerzellen waren erhöht. Dann wurde ich dann noch an eine spezielle Ärztin hier in Köln überwiesen, die sich mit den Themen auskannte. Das heißt, ich war dann eben bei besagter Ärztin, die hat mir dann Cortison verschrieben, also Prednisolon und auch halt diese Omega-Venen-Infusionen, die ich dann eben ab Stimulationsbeginn einmal die Woche bei ihr bekommen sollte. Gut, das war jetzt erstmal nicht das Problem. Nur zum Cortison hat sie mir dann ganz deutlich gesagt, ja, dass das natürlich ja mein Immunsystem runterfährt. Und in Zeiten von Corona gehöre ich somit zur Risikogruppe. Das heißt, ab sofort nicht mehr selber einkaufen gehen, keine, noch nicht mal mehr Abstandsspaziergänge mit Freunden machen, also wirklich niemanden treffen. Naja, und dass ich wirklich höllisch aufpassen muss, denn im Falle einer Infektion müsste ich sofort ins Krankenhaus zur Beobachtung und würde eben auch gegebenenfalls beatmet werden müssen und sterbe eventuell auch daran. So, das hat sie mir so knallhart gesagt. Gut, damit und noch einem anderen Zettel, den ich unterschrieben habe, wo dann diese ganzen anderen schönen Nebenwirkungen von Cortison, wie Gewichtszunahme, gut, das kennt man ja dann irgendwie. Den Hang zur Schwangerschaftsdiabetes, die dann aber auch danach bleiben könnte und so weiter. Also eben diese ganzen tausend Nebenwirkungen, die Cortison haben kann. Ja, damit bin ich dann nach Hause gegangen.
War das sehr hochdosierend, das Cortison?
Nee, das waren nur 5 Milligramm. Das war also eigentlich die niedrigste Dosierung. Und das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich habe eine schwere Autoimmunerkrankung, die zwar ganz gut verläuft. Ich habe da halt die letzten Jahre nichts gehabt, aber wenn ich so einen Schub davon hatte vor ein paar Jahren, dann musste ich Hochdosis Cortison bekommen über einen Tropf für ein paar Tage. So, deswegen kannte ich Cortison, aber eben auch nicht im Zusammenhang mit Corona. Mir ging es überhaupt nicht gut damit. Ich habe dann irgendwie, ich habe mit meiner Mutter telefoniert, die sagte, boah, das gefällt mir überhaupt nicht. So, dann habe ich noch mit meinem Schwager, also dem Mann von der Schwester meines Mannes telefoniert, der auch Arzt ist. Der hat das dann nicht so drastisch, also der hat das schon so ein bisschen relativiert, ne? Also das hat mich schon so mal ein bisschen beruhigt, aber man muss eben sagen, Cortison, ja, ist halt dazu da, um das Immunsystem runterzufahren, ne? Wie viel dann jetzt 5 Milligramm machen im Vergleich zum Beispiel zu 20 Milligramm, keine Ahnung, so. Ja, und dann habe ich auch noch mal ich glaube noch mit meinem Hausarzt habe ich noch gesprochen und so. Der meinte auch, ja, nee, also bei der Dosis sind zumindest die Nebenwirkungen halt eigentlich gering. Und ich hatte aber jetzt ja auch nicht wirklich, naja, also mit ne, viel Abwägung und eben wie gesagt dann auch noch mit anderen Medizinern gesprochen, habe ich mich dann dazu entschieden, das einfach trotzdem zu machen. Nee, und dann habe ich da auch mal im Forum mit Leuten drüber geschrieben und die waren alle sehr verwundert, weil die zum Beispiel auch Cortison nehmen mussten, aber da denen niemand ne, da noch was gesagt hat. Ne? Und so, ich habe dann auch noch alles Weitere gemacht, um das irgendwie alles zu unterstützen. Ich habe dann auch noch bei dieser Ärztin, bei der ich die Infusionen bekommen habe, habe ich dann noch Akupunktur gleichzeitig bekommen. Dann war ich noch bei einer Heilpraktikerin und habe dann noch Fruchtbarkeitsmassagen bekommen. Und bei der Osteopathin war ich auch noch. So. Ich habe dann auch noch alles, was halt dann so nicht schulmedizinisch ist, mitgenommen, was ging. Naja, und bin dann eben in diesen dritten Versuch rein, wo ich eigentlich ein gutes Gefühl hatte, eben weil da dann ja nochmal mit diesen, ja, mit dieser Cortison-Einnahme und den Omega-Ven-Infusionen nochmal so eine Stellschraube ja gedreht werden konnte. Da war ja was, wo man ganz klar sehen konnte, zu viele Killerzellen, deswegen funktioniert die Einnistung nicht, also kann man da was machen. Ja gut, und dann ja, habe ich dann wieder zwei Blastos zurückbekommen. Mehr war auch wieder nicht übrig, leider nicht zum Einfrieren. Ja, ich war total positiv. Also dieses Mal hatte ich mich übrigens dann auch die 2 Wochen während der Stimulation krank schreiben lassen, weil ich merkte, boah, ich habe jeden Tag mindestens einen Arzttermin und ich wohne hier in Köln nicht im Innenstadtbereich, sondern im äußeren Bezirk und habe ja auch versucht, alles mit dem Fahrrad zu machen, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden und hatte dann auch immer so eine Anfahrt von mindestens einer Dreiviertelstunde pro Arzttermin. Das heißt, ich war immer mindestens dann 3 Stunden weg und habe gedacht, okay, das bringt jetzt irgendwie nichts. Das stresst mich total, auch was die Arbeit angeht. Ich war ja auch natürlich mental so ein bisschen ja, neben der Spur, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich mich dann dieses Mal dann zumindest für diese 2 Wochen während der Stimulation auch guten Gewissens krank schreiben lassen. Das hat mir auch sehr gut getan. Naja, und dann ging das Hibbeln wieder los nach dem Transfer. Und wann habe ich den ersten Test gemacht? Ah, tatsächlich an Punktion plus 14, genau. Also sprich Transfer plus 9. Das ist ja dann eigentlich ein, ich sage es mal, ein sehr aussagekräftiger Zeitpunkt, weil das ja dann auch 14 Tage nach Eisprung wäre, wenn man so möchte. Und dann war der Test tatsächlich positiv. Und das war so ein krasses Gefühl. Ich habe so einen digitalen Frühtest genommen, also mit so einer Anzeige, wo dann eben ganz klar war, da steht jetzt entweder schwanger oder nicht schwanger. Und es stand da ganz fett schwanger. Und ich weiß noch, ich kam aus dem Badezimmer, mein Mann lag noch im Bett und ich sagte nur so zu ihm, ich bin schwanger. Dieser Test zeigt schwanger an. Und er freut sich und ich freue mich und ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl, aber wir wussten, okay, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das kann auch wieder weggehen. So, ne, weil wenn man halt sich mit dem Thema schon lange be viel befasst, dann weiß man ja, okay, das kann sein, dass es einen Einnistungsversuch gibt, dass es aber wieder weggeht. Und ich hatte ein paar Wochen vorher auch durch dieses Thema eine neue Freundin sozusagen kennengelernt. Also mit der ich wirklich durch diese Kinderwunschthema, die war auch in der gleichen, ist auch in der gleichen Klinik, ne, mich angefreundet habe. Wir haben uns erst jeden Tag geschrieben und dann haben wir uns einmal getroffen und so. Und sie hatte das Gleiche halt circa 2 Wochen vor mir, ne, dass halt irgendwie der Test zuerst was anzeigt und es dann wieder wegging. Und deswegen wusste ich, ne, wie fragil das dann auch noch ist. Naja, aber erstmal habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt erstmal schwanger und ich fühle mich schwanger und Die einzige Person, der ich das erzählt habe, war halt meine Mutter, weil ich mit der halt eh immer sehr intensiv über diese Themen gesprochen habe. Auch damals schon, als ich eben Samenspende oder Co-Parenting machen wollte. Da habe ich da mit ihr viel drüber gesprochen, weil sie das auch gut nachvollziehen konnte, meinen Kinderwunsch. Und sie hat mich da auch immer sehr supportet mental. Ja, und ich hatte mir dann zuerst auch vorgenommen, bis zum Bluttest, das wäre noch eine Woche hin gewesen, nicht mehr zu testen. Aber irgendwie dachte ich dann irgendwann so, Bonnie, wenn das jetzt irgendwie wieder weggeht, dann möchte ich das vorher wissen. So, und nicht erst da per E-Mail von der Klinik lesen müssen. Naja, und dann habe ich eben 3 Tage nach diesem ersten Test, habe ich dann nochmal einen Test gemacht und der war dann negativ. Ja, dann habe ich dann auch nochmal einen anderen Test genommen und der war dann auch negativ. Und dann, gut, da war halt klar, so, das ist jetzt weg, das wird nichts mehr. Das war eine ziemliche Enttäuschung. Aber man muss auch sagen, dass dieser Tag, an dem ich positiv getestet habe, dass dieser Tag einfach von vorne bis hinten komplett strange war. Da sind so viele komische Sachen passiert. Also von einem Heulzusammenbruch meinerseits, weil mein Mann mal wieder nicht die Spülmaschine ausgeräumt hat. Ich habe dann noch meine Lieblingstasse zerschmettert. Also das müssen wahrscheinlich die Hormone gewesen sein, weil so überreagieren tue ich wegen sowas dann normalerweise auch nicht. Also dann waren noch so ein paar andere komische Sachen. Also das war schon ein ganz komischer Tag. Das war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja, und so war das dann. Dann war der Test negativ und dann bin ich auch sofort joggen gegangen, weil ich dachte, boah, das brauche ich jetzt. Und es ist ja auch nichts mehr in mir, auf das ich aufpassen muss. So, ich gehe jetzt laufen. Dann habe ich mich noch mit einer Freundin später getroffen zum Spaziergang und habe ihr das dann erzählt. Und dann ich habe auch sofort das Cortison abgesetzt. Genau, und auch halt die anderen Tabletten, die ich nehmen musste. Mir ging es halt durch diese ganzen Tabletten nicht so gut. Ich habe zwar mit dem Hormon kein Problem gehabt, aber ich habe pro Tag im Endeffekt 4 Tabletten nehmen müssen, wo Laktose drin ist. Und ich habe seit 20 Jahren extrem starke Laktoseintoleranz. Und selbst mit der Einnahme von Laktase hat das nicht geklappt, dass ich dann nicht ne, schon ab mittags aussah, als wenn ich im 7. Monat schwanger wäre, weil sich mein Bauch so aufgeblasen hat und ich so Bauchschmerzen dann hatte. Von daher war ich dann auch froh, als ich dann diese ganzen Tabletten endlich los war.
Du wusstest ja auch, dass das jetzt wirklich der letzte Versuch war, ne? Hat das da noch mal was Besonderes mit dir gemacht?
Ich sag mal so, also ich war gefasster, als ich es gedacht hätte. Im Endeffekt hatte ich das Gefühl, dass die Angst davor, kein Kind zu bekommen, dass die noch viel schlimmer war, diese, ich sag's mal, auch Panik teilweise oder auch, wenn man wusste, okay, eine Freundin versucht auch schwanger zu werden. Ne? Ich meine, das ist jetzt noch was, wo ich sage, so, habe ich natürlich schon ein bisschen Angst vor dem Zeitpunkt, wo mir dann vielleicht erzählt wird, dass sie schwanger ist. Aber das war fast schlimmer als nachher diese Gewissheit, nicht schwanger zu sein und wohl in diesem Leben auch nicht mehr schwanger zu werden. So, weil jetzt mal ganz realistisch, dass das bei uns dann doch noch vielleicht irgendwie auf natürlichem Wege funktioniert, das wäre schon ein ganz, ganz großes Wunder, weil es einfach auch bei beiden eine Diagnose ist. Und ja, also ich war schon traurig, ich habe auch ab und zu geweint, aber ich hatte nie oder bis jetzt nicht diesen, ich sag's mal, großen Zusammenbruch, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich dann irgendwie heulend am Boden liege und das Ganze rauslasse, diese ganze Trauer, das war irgendwie bisher nicht. Also ich gehe für meine Verhältnisse gerade immer sehr rational damit um, merke aber immer wieder, dass es mich auch mal einholt.
Ja, das ist ja auch irgendwie mehr als verständlich, ne? Also hast du gemerkt, dass das irgendwie, dass es dir hilft, dass du irgendwie am Horizont schon diesen Plan vorbereitet hast mit der Dauerpflege? Da hast du jetzt vorher schon ein bisschen von erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Das hilft mir sehr. Also wir haben dann auch schon während der dritte Versuch noch lief, haben wir schon diese Bewerbung fertig gemacht. Man muss da ja einen Lebensbericht schreiben und eben klar diesen Fragebogen ausfüllen. Außerdem noch ein Gesundheitszeugnis vom Arzt besorgen. Genau, und das hatten wir alles dann schon zum Jugendamt geschickt. Ich hatte auch schon Kontakt mit einer Dame vom Jugendamt, weil das Ding ist, eigentlich wäre im April so eine Infoveranstaltung gewesen. Die ist halt wegen Corona ausgefallen. Genau, und dann war das halt so, dass die mir dann geschrieben hatte, Die Nachholveranstaltung wird erst im Oktober sein. Wenn Ihnen das aber zu spät ist, können wir gerne ein persönliches Gespräch vereinbaren. Und das hatte ich dann schon mit der ausgemacht. Und lustigerweise war dann der Termin für das Gespräch beim Jugendamt, also dieses Infogespräch, am selben Tag wie der Bluttest in der Klinik. So. Also ich bin halt, um 9 Uhr sind wir zum Bluttest und um 10 Uhr hatten wir dann den Termin beim Jugendamt. Ich hatte das jetzt extra zumindest in diese Woche gelegt, weil wir da eh Urlaub hatten, so, aber das war jetzt, kam jetzt irgendwie so aus, dass das dann auf einmal so gleichzeitig war. Und das war dann auch nochmal ein einstündiges Gespräch, wo, also die hatten dann unsere Unterlagen schon vorliegen. Die haben dann auch nochmal bei so ein paar Sachen nachgefragt, so ja, machen Sie sich da nochmal Gedanken, ob das nicht doch okay für Sie wäre und so weiter. Und die haben uns ganz klar gesagt, was alles Negatives auf uns zukommen könnte. Ich hatte jetzt bisher halt viele oder eher positiv Beispiele, wie gesagt, einmal von der Leiterin von der Selbsthilfegruppe und dann aber auch, es gibt halt ein schwules Paar, die halt sehr auf YouTube und Instagram unterwegs sind, die halt ein Dauerpflegekind aufgenommen haben, die da sehr positiv drüber berichten, mit denen ich auch schon mal geschrieben hatte. Und ja, die beiden Damen vom Jugendamt haben das aber erstmal, ich sag es mal, die haben eigentlich nur das Negative aufgezeigt und haben auch ganz klar gesagt, ein Pflegekind ist kein Ersatz für ein leibliches Kind. So, okay, ich gebe zu, ich saß da, habe immer so gute Miene gemacht, habe aber innerlich gedacht, boah, scheiße, vielleicht doch irgendwie zur Embryonspende ins Ausland gehen und irgendwie ne, gucken, dass man die Kohle dafür dann irgendwie zusammenspart und so weiter. Also ich hatte da schon so ein paar Fluchtgedanken im Kopf, weil ich das...
Das finde ich total krass, dass du das gerade sagst, weil wir hatten letztes Jahr auch einen Termin beim Jugendamt und ich bin mit genau dem gleichen Gefühl daraus gegangen, dass ich so dachte so, oh mein Gott, können wir es nicht doch irgendwie schaffen, noch leiblich ein Kind zu bekommen?
Genau, so ging es uns.
Also ganz krass, also ich konnte es auch verstehen, also da ging es um Adoption, dass man das so sehr klar macht am Anfang. Ich hatte auch das Gefühl, die wollen abschrecken irgendwie. Aber es hat echt so einen ganz schön bitteren Beigeschmack hinterlassen.
Total, absolut. Also wir sind da rausgegangen, haben es angeguckt und dachten so, okay, wir müssen da jetzt nachher zu Hause nochmal drüber reden, ob wir das wirklich möchten. So. Was uns im Endeffekt geholfen hat, war, ich habe dann eben direkt diese Bekannte von der Selbsthilfegruppe angeschrieben. Wir haben dann direkt am nächsten Morgen ein langes Telefonat mit ihr gehabt. Die hat das Gleiche bestätigt. Die sagte, ja, das war bei uns auch so. Die wirkten eigentlich erstmal so, als wenn sie gar keinen Bock drauf hätten, ne, dass wir da irgendwie Pflegeeltern werden. Aber die wollen einen auf alles gefasst machen. Also auf jeden Fall sind wir dann nochmal ein bisschen positiver wieder beeinflusst worden durch dieses Telefonat. Und dann habe ich auch noch ein Telefonat geführt mit der Schwägerin von einer sehr guten Freundin von mir, die halt auch Pflegekinder hat und aber auch leibliche. Diese auch sagte, ich kann, dass sie nur Positives berichten kann, obwohl das eine Kind, das kleine Kind, was sie da haben als Pflegekind ein Therapiekind ist, sprich halt zumindest halt so die ersten ein, zwei Jahre sehr viele Therapieformen benötigte, um eben Sachen wieder aufzuholen. Und das hat mich dann wieder sehr positiv gestimmt und wir haben uns dann eben auch dazu entschlossen, haben gedacht, okay, wir könnten jetzt auch Double Income, No Kids machen und dann einfach jedes Jahr eine geile Reise, wie wir das jetzt dann vielleicht oder ich zumindest vorher auch gemacht habe, so. Aber das ist nicht das, was wir wollen für unser Leben. Wir möchten Eltern werden. Und wenn wir einfach kein leibliches Kind bekommen können, dann möchten wir wenigstens einem Kind, das kein schönes Zuhause hatte oder gehabt hätte, ein schönes Zuhause geben. Und wir sind uns halt sicher, dass wir halt ein Pflegekind genauso lieben können wie ein leibliches Kind. Ich glaube, das ist kein Thema. Ja, das werden wir dann schon irgendwie gewuppt kriegen. Also
das, ich finde das total schön, wie du das gerade gesagt hast, dass ihr eben einfach ein Zuhause sein wollt. Man kommt ja sehr irgendwann an den Punkt, wo man sich fragt, warum will man überhaupt Kinder bekommen und was will man überhaupt sein und worum geht es einem? Also ich finde, du bist jetzt so ein super Beispiel, weil du musstest, also du hast dich so krass mit diesem Thema jetzt in den letzten Jahren auseinandergesetzt und so viele verschiedene Optionen, ne? Also welche Rolle soll der Vater spielen? In welcher Beziehung will ich mit ihm stehen? Soll es einen leiblichen Vater geben? Will ich leibliche Mutter sein? Und so, also du hast jetzt ja irgendwie so, also ich würde sagen, du hast dich jetzt wirklich aus allen Perspektiven damit auseinandergesetzt. Und das ist ja auch ja schön, wenn man so dann zu zu diesem Endergebnis kommen kann und sagen kann, ja, ich will einfach einem Kind Liebe schenken.
Dieser Wunsch, Mutter zu werden oder auch Vater zu werden, das ist ja nichts, was man rational wegschieben kann. Auch wenn mir halt vielleicht Leute oder auch Sachen aufgezeigt haben, nochmal, ja guck mal, ne, wenn du kein Kind hast, dann hast du aber das und das und kannst dies und dies machen und hast keine Sorgen und tralala. Und das ist ja auch nicht immer alles einfach, wo ich sage, ja, aber das kann man mir rational sagen, aber es macht nicht dieses Emotionale weg, es schiebt nicht diesen Wunsch weg, der halt so tief drin ist, weil es ist ja auch was, was Essentielles, so was Eltern sein oder auch ein Kind zu bekommen. So, und ich bin auch unheimlich froh darüber, dass mein Mann und ich, dass wir da gleich ticken. Weil ich glaube, es ist schwierig für Paare, wenn der eine sagt, nee, möchte ich nicht. So, wir hatten so ein bisschen das Thema noch, als wir noch diese beiden Alternativoptionen hatten, also Insemination mit Spendersamen und Pflegekind. Da ist mein Mann immer so ein bisschen hin und her gewechselt, was er denn jetzt besser fände als Plan B. Und aber dadurch, dass bei mir eben auch nicht alles in Ordnung ist, fiel dann halt das mit der Insemination auch schon weg. Genau, und wir sind jetzt aber noch ganz am Anfang des Bewerbungsprozesses. Wir haben jetzt am 1. September haben wir halt das erste so offizielle Gespräch im Jugendamt mit dem Team, was dann auch für unseren Stadtbezirk zuständig ist. Und im Herbst oder auch Mitte September fangen dann auch die Kurse an, die wir machen müssen. Das sind halt 4 Samstagnachmittage, 4 verschiedene Module. Genau, das heißt, ab September geht das eigentlich alles erst so richtig los. Ich gebe zu, ich weiß auch gar nicht, wie viele Gespräche die mit einem führen. Es wird auf jeden Fall auch noch einen Hausbesuch geben und so. Ja, und eigentlich hibbel ich jetzt da so ein bisschen drauf hin, ne? Sodass es dann endlich richtig losgeht. Und
weißt du was, wie lange man am Ende wartet auf ein Kind?
Ich habe jetzt schon von mehreren Seiten gehört, dass man sagt, so von Bewerbung oder Start bis zum Pflegekind sind es im Schnitt so 9 Monate, wie eine Schwangerschaft.
Klingt sogar recht zügig, ne?
Genau, das ist recht zügig und das ist auch das, was ich sehr gut finde, weil ich habe das Warten so satt. Ja. So, und ich glaube, dass auch erst, wenn das ein Kind da ist, dass ich dann auch im Ganzen da entspannter bin, beziehungsweise vielleicht auch nicht mehr dann ab und zu diese Trigger aufkommen, sodass man denkt so, boah, scheiße, wäre schon toll gewesen, halt schwanger zu werden, leibliches Kind zu bekommen. Das hatte ich jetzt vor kurzem, als meine Nichte ist vorletzte Woche genau zur Welt gekommen und das sind dann schon noch mal so Sachen, wo man denkt so, boah, das ist schon so süß und dann hatte ich mir auch noch mal von mir selber dann Baby- und Kinderfotos angeguckt und dann waren wir bei meinen Eltern letztes Wochenende und dann hatte ich meine Mutter eigentlich nur mal so gefragt, was halt bei diesen ersten beiden U-Untersuchungen im Krankenhaus eigentlich untersucht wird, weil halt meine Nichte die dann gerade hinter sich gebracht hatte und dann meinte sie, ach, das kann ich dir zeigen und holte dann so das Heftchen dann von meiner Geburt und so mit den U-Untersuchungen und hatte dann ihren Mutterpass geholt von meinem Bruder und mir und mit Fotos von ihrem Babybauch und so und da kam dann schon echt nochmal was hoch.
Also, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man eben so versteht oder also ich glaube, viele haben auch so eine vereinfachte Vorstellung von, naja, eben dieses typische adoptiert doch einfach oder wie auch immer, ja. Dass das halt wirklich ein ganz anderer Weg ist und dass man ja auch viel aufgibt. Also es ist natürlich, ich finde es auch eine total tolle Option und ich finde es total bewundernswert, dass ihr auch sagt, ihr macht es, aber man darf ja nicht vergessen, dass man ja auch viel aufgibt. Also ja einfach der Wunsch, dass man auch selber schwanger sein will und ein Kind zur Welt bringen will und vielleicht die roten Haare weitergeben. Das ist ja nichts, wo man jetzt einfach mit den Fingern schnippt und sagt, ja, dann halt nicht, ne? Kannst du noch abschließend sagen, weil ich finde an deiner Geschichte irgendwie so besonders, dass du irgendwie jetzt so, du hast so alle Perspektiven eingenommen. Du warst irgendwie erst Single ohne den passenden Partner. Dann hast du diese Co-Parenting-Sachen, die ja auch ziemlich lange dich begleitet haben und Samenspende. Also, und dann die ICSIs und jetzt die Dauerpflege. Also du hast dich jetzt mit so vielen verschiedenen Konzepten auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du abschließend noch sagen, ob du irgendwie was hast, was du anderen Frauen somit auf dem Weg geben würdest? Oder gibt es irgendwas, was du jemandem so ans Herzen legen würdest, der auch in so einer Situation ist?
Also was ich wichtig finde, also was wir ja gemacht haben, ist sich recht früh, also auch bevor der letzte Versuch vielleicht ansteht, den man machen kann oder möchte, darüber zu unterhalten, was für Alternativen gibt es so oder was möchten wir? Ist es für uns auch in Ordnung, wenn wir kein Kind bekommen, können wir dann einfach andere Sachen machen, viel reisen, beruflich da nochmal was anderes oder wie auch immer. Und informiert euch, man muss sich einfach selber so viel selber informieren, weil diese ganzen Sachen, wie gesagt, das mit den Killerzellen hätte meine Ärztin nicht untersucht. So, ne, also das ist was, da hätte ich am Anfang nicht dran gedacht. Also ich hätte gedacht, okay, ich bin hier in einer Spezialklinik, die machen nur das, die wissen, also oder sagen wir mal so, ich bin davon ausgegangen, dass ich ganzheitlich behandelt werde. Also das finde ich wichtig und auch seid euch klar darüber, wie weit ihr gehen möchtet oder könnt. Ne, es ist ja jetzt nicht nur irgendwie zu sagen wir mal die finanzielle Sache, es ist ja auch eine mentale Sache. Eine mentale und eine körperliche Sache. Ne, guckt halt einfach, was ihr machen, also was euer Körper und euer Kopf aushält, weil nur weil es medizinisch noch eine Perspektive gibt. Also die Ärztin hat mir im Nachgespräch auch ganz klar gesagt, also medizinisch ist dann noch nicht alles ausgereift. Also da gibt es durchaus noch Chancen. Das war ja jetzt schon sehr positiv, was da im letzten Versuch war. So, wo ich aber sage, nee, es bestimmt einfach das Leben, es bestimmt ja auch deine Lebensplanung. Ne, du wartest zum Beispiel die ganze Zeit darauf, dass du endlich schwanger wirst, um vielleicht auch nach einer Elternzeit den Job zu wechseln. Oder du planst keine Urlaube. Gut, ist gerade ja eh so ein bisschen schwierig, aber weil du nicht weißt, ob du dann schwanger bist. Oder du planst keine Urlaube, weil du nicht weißt, wie viel Geld du noch in die Kinderwunschbehandlung stecken musst. Ne, weil selbst wie bei uns, wo man sagt, okay, wir haben die Krankenkasse noch gewechselt, die halt dann auch noch den Eigenanteil zum Teil übernimmt, bleibt man ja trotzdem immer, ne, auf mindestens 1000 Euro sitzen. Das ist jetzt nicht viel, aber ne, man muss das einfach so. Es gibt ja auch vielleicht auch Leute, die halt eher im Niedrigverdienerbereich sind, für die auch das dann schon schwierig ist. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die man abwägen muss, was man einfach bereit ist zu geben und ob nicht manchmal dann doch eine Alternative, wie zum Beispiel Dauerpflege, doch eine gangbare Option ist.
Eine super reiche und vielfältige Geschichte, die Alex uns da erzählt hat von sich. Und ich hoffe natürlich, dass es sehr bald ein Update geben wird und wir erfahren werden, wie der Plan mit der Dauerpflege ausgegangen ist. Auf jeden Fall, jetzt gerade beim Hören fällt mir nochmal auf, dass sich wirklich schön der Kreis schließt mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich mit den Plänen. Und deswegen will ich die Folge heute damit aufhören, dass ich nochmal ein paar Gedanken mit euch teile zum Thema Pläne. Ja, das mit den Plänen ist ja, wie gesagt, so eine Sache und wir haben das gerade sehr plastisch gehört, wie sich die Pläne immer wieder ändern und wie wieder unvorhergesehene Dinge passieren. Und worauf ich jetzt gerade nochmal so ein bisschen eingehen will, ist der Punkt, den Alex auch am Ende angesprochen hat und über den wir geredet haben, dass es manchmal helfen kann, einen anderen Plan im Kopf zu haben, dass es helfen kann, sich Gedanken zu machen über verschiedene Wege und dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, auch zu planen, wie weit man gehen will und was man bereit ist zu geben. Dafür gibt es wirklich keine einheitliche Antwort und ich werde mich nicht hinstellen und sagen, Leute, so und so viele Versuche, so und so viele Jahre finde ich in Ordnung und dann macht mal Schluss. Und das ist eine sehr persönliche Sache, wie man plant, was man plant. Ich möchte nur einen Gedanken hier nochmal so ein bisschen rüberbringen, den ich sehr wichtig finde. Und zwar ist mir aufgefallen, dass bei diesem ganzen Thema und auch bei der Frage, wann hört man mit einer Behandlung auf, dass da sehr oft der Begriff aufgeben benutzt wird. Man sagt, nur nicht aufgeben, versuch's nochmal, das klappt sicher. Oder auch ganz typisch ist dieses, ich gebe nicht auf, aufgeben ist keine Option. Und in mir triggert dieser Begriff sehr viel, weil der irgendwie mir suggeriert, dass wenn ich sage, jetzt ist Schluss, jetzt will ich nicht mehr weitermachen, dass ich dann irgendwie nicht stark genug war, dass ich es einfach hätte weiter versuchen müssen. Wenn ich ein bisschen mehr gekämpft hätte, dann hätte ich es auch bis zum Ziel geschafft. Dieser Begriff Aufgeben hat für mich was sehr Negatives und er ist ja gar nicht so gemeint. Aber irgendwie ist es mir total wichtig, dass ich das hier nochmal so explizit sage. Wenn man sich dafür entscheidet, dass es auf diesem oder einem anderen Weg nicht weitergeht und dass man einen anderen Lebensweg für sich einschlägt, dann ist das eine sehr bewusste, schwere, gut durchdachte Entscheidung und es hat nichts mit Aufgeben zu tun. Es ist ein mutiger Schritt, es ist ein großer Schritt, es ist ein selbstbestimmter Schritt. Und Alex, tut mir leid, dass ich deine Geschichte hier als Beispiel nochmal hernehme, aber man hat so schön gesehen, dass dieses Nein zu weiteren Behandlungen überhaupt kein Aufgeben von dem Wunsch sein muss, sondern dass es eine aktive Entscheidung ist, zu sagen, diesen Weg gehe ich nicht weiter und es gibt einen anderen Weg für mich, der mich glücklicher macht. Und es ist ganz egal, welcher Weg das für einen ist und es ist ganz egal, welches Ziel man verfolgt. Am Ende geht es eben darum, und das vergisst man oft, am Ende geht es nicht immer darum, dass man da sitzt mit seinem leiblichen Kind oder dass man überhaupt mit einem Kind da sitzt, sondern es geht darum, dass man selber es schafft, irgendwie glücklich zu werden im Leben. Und ja, alle, die schon lange in der Behandlung sind, wissen, dass so eine Kinderwunschbehandlung einen alles andere als glücklich macht. Bei jedem ist an einem anderen Punkt da die Grenze erreicht. Und deswegen will ich hier eigentlich auch nur so den Anstoß geben, dass ich sehr wichtig finde, dass man da auch in sich reinhört und dass man mutig ist. Ich finde nämlich, das ist sehr, sehr mutig zu sagen, Schluss jetzt, ich mache nicht mehr weiter. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es mich tatsächlich sehr, sehr erleichtert hat, mir im Kopf eine Grenze zu setzen und mir zu sagen, so weit gehe ich und nicht weiter. Und da hat mir tatsächlich meine Therapeutin sehr geholfen, weil die irgendwann gesagt hat, es geht nicht darum zu entscheiden, was einem ein Kind wert ist, weil ich glaube, die Frage stellt sich nicht, dass wenn man ein Kind bekommt, dass einem der ganze Weg wert war, sondern die Frage ist, was bin ich bereit zu geben in dem Fall, dass am Ende dort kein Kind ist und was kann ich verkraften und was ist für mich finanziell tragbar und was ist für mich körperlich und psychisch tragbar. Und da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und habe irgendwann im letzten Jahr gemerkt, das ist eigentlich nicht mehr viel, was für mich da tragbar ist, wenn es am Ende in dem Sinn kein Happy End gibt und kein leibliches Kind. Und deswegen haben wir uns da sehr klar eine Grenze gesetzt. Bei uns ist klar, dass der Wunsch, Eltern zu werden und eine Familie zu gründen, viel, viel stärker ist und viel wichtiger für uns ist, als diese Behandlungen ewig weiter zu verfolgen. Und ich merke, ich kann die nicht tragen und das ist für mich nicht mehr, ja, es ist für mich eigentlich nicht mehr lange tragbar. Und ja, es zeichnet sich auch bei uns immer mehr ein anderer Weg ab, über den ich euch in naher Zukunft auch noch mehr erzählen werde. Das war's für heute. Ihr habt die Monsterfolge gut überstanden. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Wer es bis dahin nicht aushält, kann mir einfach auf Instagram folgen unter @maybebabypodcast oder eine E-Mail schicken an podcastmaybebaby@gmail.com und alle Infos wie gewohnt auch auf der Homepage www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Ansonsten folgt dem Podcast, liked ihn, empfiehlt ihn weiter und ich freue mich aufs nächste Mal.